Der Papst geht in seinem apostolischen Schreiben die Freude des Evangeliums auf Berufungen zum Priestertum und zum gottgeweihten Leben ein. Er stellt fest, vielerorts mangelt es an Berufungen zum Priestertum und zum geweihten Leben. Das ist häufig auf das Fehlen eines ansteckenden apostolischen Eifers in den Gemeinden zurückzuführen, sodass diese Berufungen nicht begeistern und keine Anziehungskraft ausüben. Wo es Leben, Eifer und den Willen gibt, Christus und den anderen zu bringen, entstehen echte Berufungen. Sogar im Verein, wo die Priester nicht sehr engagiert und fröhlich sind, ist es das geschwisterliche und eifrige Gemeinschaftsleben, das den Wunsch erweckt, sich ganz Gott und der Evangelisierung zu weihen, vor allem, wenn diese lebendige Gemeinde inständig um Berufungen betet und den Mut besitzt, ihren Jugendlichen einen Weg besonderer Weihe vorzuschlagen. Das ist schon ganz entscheidend, wenn man so in manche Klöster hineinschaut, wo oft auch innerlich Zerwürfnisse sind, Schwierigkeiten, innere Spannung. Wie soll da jemand, ein junger Mensch, eintreten, der sagt, ich bin ja nicht blöd, da ziehe ich mir ja von vornherein die Schwierigkeiten rein. Und der Papst schreibt sehr gut, selbst wenn der Priester gar nicht engagiert, er braucht nicht einmal fröhlich zu sein. Das ist schon ein starker Ausdruck. Aber wenn sie geschwisterlich und eifrig miteinander leben und ein gelingendes Gemeinschaftsleben vorweisen können, dann werden die Berufungen kommen. Das ist natürlich auch eine Gewissenserforschung für unsere Kirche in unserem Land, wenn die jungen Leute heute nur noch übermüdete, hastende Priester erleben und in den Gemeinschaften oft auch so innere Spaltungen sind, wie sollen sie dann Freude an einer Berufung bekommen können? Andererseits sind wir uns heute trotz des Mangels an Berufungen deutlicher der Notwendigkeit einer besseren Auswahl der Priesteramtskandidaten bewusst. Man darf die Seminare nicht auf der Basis jeder beliebigen Art von Motivation füllen, erst recht nicht, wenn diese mit affektiver Unsicherheit oder mit der Suche nach Formen der Macht, der menschlichen Ehre oder des wirtschaftlichen Wohlstands verbunden ist. Das gilt natürlich nicht für unsere Länder, aber in Afrika etwa hat ein Priester gesellschaftlich den Status eines Häuptlings. Deshalb ist es interessant und reizvoll, Priester zu sein, weil damit auf der sozialen Karriereleiter nach oben steigt. Also muss man genau prüfen, warum will der Priester werden, um dann über andere Macht ausüben zu können, um anschaffen zu können, oder hat er wirklich eine Berufung? Übrigens war der Papst, das war in dem Interview mit Sergio Rubino und Francesca Ambrogetti auch herausgekommen, sehr streng in seiner Diözese Buenos Aires. Er hat nur jeden Dritten, der sich gemeldet hat, dann auch am Schluss geweiht. Er hat auch Psychologen eingeschaltet und war ja durchaus sich der Verantwortung bewusst und dass man die Berufungen genau prüfen muss. Wie ich schon sagte, war es nicht meine Absicht, eine vollständige Analyse anzubieten, sondern ich lade die Gemeinschaften ein, diese Ausblicke, ausgehend vom Bewusstsein der Herausforderungen, die sie selbst und die ihnen Nahestehenden betreffen, zu vervollständigen und zu bereichern. Ich hoffe, dass Sie bei diesem Tun berücksichtigen, dass es jedes Mal, wenn wir versuchen, in der jeweils gegenwärtigen Lage die Zeichen der Zeit zu erkennen, angebracht ist, die Jugendlichen und die Alten anzuhören. Also so vom Lebensalter her sozusagen, die am Rand sind, noch die Jungen, die Alten. Beide sind die Hoffnung der Völker. Die Alten bringen das Gedächtnis und die Weisheit der Erfahrung ein, die dazu einlädt, nicht unsinnigerweise dieselben Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Das ist ganz wichtig. Heute zählt das Alter ja so gut wie gar nichts mehr, denn bald jedes Jahr kommt eine neue Generation von Computern heraus. Das ändert sich rasant und man ist so ständig auf das immer wieder Neue programmiert, dass die Erfahrung von früher geradezu uninteressant wird. Die Jugendlichen rufen uns auf, die Hoffnung wieder zu erwecken und sie zu steigern, denn sie tragen die neuen Tendenzen in sich und öffnen uns für die Zukunft, sodass wir nicht in der Nostalgie von Strukturen und Gewohnheiten verhaftet bleiben, die in der heutigen Welt keine Überbringer von Leben mehr sind. Die Herausforderungen existieren, um überwunden zu werden. Seien wir realistisch. Doch ohne die Heiterkeit, den Wagemut und die hoffnungsvolle Hingabe zu verlieren. Lassen wir uns die missionarische Kraft nicht nehmen. Also immer so am Schluss eines Absatzes ein starker Appell, lassen wir uns nicht. Drittes Kapitel, das dritte von fünf, die Verkündigung des Evangeliums, ein sehr wichtiges. Nachdem ich einigen Herausforderungen der gegenwärtigen Situation Beachtung geschenkt habe, möchte ich nun an die Aufgabe erinnern, die uns in jeder Epoche und an jedem Ort drängt. Denn es kann keine wahre Evangelisierung geben ohne eindeutige Verkündigung. Die Verkündigung, dass Jesus Christus der Herr ist, und ohne den Primat der Verkündigung Jesu Christi, wie auch die Evangelisierung geschehen mag. Das ist ein Zitat von Johannes Paul II. Johannes Paul II. Hat die Sorgen der asiatischen Bischöfe aufgegriffen und bekräftigt: Wenn die Kirche in Asien die ihr von der Vorsehung zugedachte Aufgabe erfüllen soll, dann muss die Evangelisierung als freudige, geduldige und fortgesetzte Verkündigung des Erlösungswerkes, des Todes und der Auferstehung Jesu Christi eure absolute Priorität sein. Das gilt für alle. Die Evangelisierung ist Aufgabe der Kirche. Aber dieses Subjekt der Evangelisierung ist weit mehr als eine organische und hierarchische Institution, da es vor allem ein Volk auf dem Weg zu Gott ist. Gewiss handelt es sich um ein Geheimnis, das in der heiligsten Dreifaltigkeit verwurzelt ist, dessen historisch konkrete Gestalt aber ein pilgerndes und evangelisierendes Volk ist, das immer jeden, wenn auch notwendigen institutionellen Ausdruck übersteigt. Ich schlage vor, dass wir ein wenig bei dieser Weise, die Kirche zu verstehen, verweilen, die ihr letztes Fundament in der freien und ungeschuldeten Initiative Gottes hat. Das Heil, das Gott uns anbietet, ist ein Werk seiner Barmherzigkeit. Es gibt kein menschliches Tun, so gut es auch sein mag, das uns ein so großes Geschenk verdienen ließe. Aus reiner Gnade zieht Gott uns an, um uns mit sich zu vereinen. Er sendet seinen Geist in unsere Herzen, um uns zu seinen Kindern zu machen, um uns zu verwandeln und uns fähig zu machen, mit unserem Leben auf seine Liebe zu antworten. Die Kirche ist von Jesus Christus gesandt als das von Gott angebotene Sakrament des Heiles. Durch ihr evangelisierendes Tun arbeitet sie mit als Werkzeug der göttlichen Gnade, die unaufhörlich und jenseits jeder möglichen Kontrolle wirkt. Benedikt hat dies treffend zum Ausdruck gebracht, als er die Überlegung der Synode mit den folgenden Worten eröffnete: Daher ist es wichtig, immer zu wissen, dass das erste Wort, die wahre Initiative, das wahre Tun von Gott kommt. Und nur indem wir uns in diese göttliche Initiative einfügen, nur indem wir diese göttliche Initiative erbitten, können auch wir mit ihm und in ihm zu evangelisieren werden. Das Prinzip des Primats der Gnade ist ein Leuchtfeuer, das unsere Überlegungen zur Evangelisierung ständig erhält. Also die Gnade Gottes geht allem voraus. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile, schütze und behüte Sie der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.